Etwas vom Schönsten, was mir geblieben ist nach meiner Pensionierung, ist der tägliche Spaziergang mit meiner Frau. Einfach rausgehen und mal etwas anderes sehen und sich austauschen über Dinge, die was einfach dran sein, dass man es auch bespricht und sich gegenseitig auch stark zu machen. Sich zu zeigen, dass man nicht allein auf dem Weg ist, sondern dass man Lasten auch zusammentragt und solche Sachen machen das Leben einfach schön. Was ich sagen möchte, mitnehmen heute von Spaziergang, schönes, lockeres Auslaufen mit dem Herrn Jesus im Markus-Evangelium, im 12. Kapitel, wenn man vielleicht den Text vorzugsweise mit der Elberfelder Übersetzung einblenden können. Im 12. Kapitel von Markus-Evangelium beantwortet Jesus am Stück hintereinander drei für uns wichtige Fragen. Und anschließend stellt er selbst eine Frage an seine Zuhörer. Ich lese ab Vers 13. Und sie senden einige der Pharisäer und der Herodianer zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Und sie kommen und sagen zu ihm: Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person des Menschen, sondern lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Ist es nun erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn sehe. Sie aber brachten ihn. Und er spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sagten zu ihm: Des Kaisers. Jesus aber sprach zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Zuerst einmal treffen diese Menschen, ob sie es ehrlich meinen, ist eine andere Frage, ein paar ganz richtige und wichtige Aussagen über Jesus. Erstens mal, du siehst nicht auf die Person des Menschen. Geschwister, das ist ganz zutiefst wahr. Lesen wir immer wieder im Neuen Testament, dass Gott die Person nicht ansieht. Ich lese ein Beispiel für andere. Jetzt begreife ich, sagt Petrus in Apostelgeschichte 10, wo zum ersten Mal der Heilige Geist auch auf Nichtjuden fällt, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Gott macht also keinen Unterschied in der Person, aber er macht schon einen Unterschied. Nicht jeder ist ihm angenehm. Aber das Kriterium ist nicht Sympathie, sondern ob der Mensch ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt. Es heißt einmal, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. So ist Gott. Bei uns Menschen ist es leider nicht so. Allzu oft bewerten wir unsere Mitmenschen nach Sympathie. Das ist falsch. Jakobus schreibt einmal: Habt den Glauben an Jesu Christi, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Wir müssen natürlich schon unterscheiden, genauso wie Gott es tut, aber anhand von einem objektiven Kriterium. Die Frage lautet: Ist das Herz unseres Gegenüber ungeteilt auf den Herrn gerichtet oder nicht? Darum geht es. Eine größere Freude habe ich nicht als dies, 3. Johannesbrief, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Also er freut sich nicht einfach blind über seine Kinder, sondern über die, die die Wahrheit nicht nur kennen, sondern auch leben. Dann das zweite Kompliment, das der Herr Jesus erhält: Du bist wahrhaftig. Auch das ist eine überaus treffende Aussage über Jesus. Wahrhaftig. Gott kommt dir von vorne entgegen, heißt es in einem Lied von Manfred Siewald. Unter den Menschen, der Andi hat es schon gesagt, kannst du ganz andere Erfahrungen machen. Und die Bibel warnt uns. Sie sagt zum Beispiel in den Sprüchen: Da begegnest du einem, der meint es augenscheinlich gut mit dir. Er zwinkert dir mit seinen Augen zu und seine ganze Gebärdensprache, köstlich, wie Salomo das beschreibt, muss man nachlesen, ich glaube im Kapitel 6 Vers, der Mann verbiegt sich mit Händen und Füßen, und, um dir zu vermitteln, dass du ihm sympathisch bist. Aber in Wirklichkeit spielt er Böses, heißt es. Dem Zank lässt er freien Lauf, heißt, so schließt dieser Abschnitt. Also kein Mensch mit friedlichen Absichten, sondern mit Bösen. Das erste Bedürfnis, Geschwister, wenn jemand uns gegenübertritt, das wir empfinden, ist Sicherheit zu haben darüber, ob wir der Person wirklich trauen können oder nur bis zu einem bestimmten Punkt. Bedeutet dein Kommen Friede? Diese Frage begegnet mir in meiner Bibel, in meiner Übersetzung, einige Male im Alten Testament. Ich persönlich muss sagen, ohne jetzt einen Kult daraus zu machen, man muss immer eine gewisse Offenheit haben, wenn man Menschen begegnet, das ist ganz wichtig. Achte aber schon zum Beispiel, ob mir jemand richtig die Hand gibt, ob er mir in die Augen schaut. Schmeicheln, muss ich sagen, macht mich eher skeptisch. Ja, Mäuse fängt man mit Speck, aber nicht den Herrn Jesus. Er durchschaut die Heuchelei dieser verdrehten Menschen sofort, dass sie ihm in Wirklichkeit eine Falle stellen wollen. Sagt er nämlich ja, dann macht er sich bei ganz vielen Juden stinkig, die mit dem kommenden Messias die Erwartung verbinden, aus einem falschen Verständnis von zwei Stellen im Buch Daniel, Kapitel 2 und Kapitel 7, dass er sie vom Joch der verhassten Römer befreien würde. Sagt er hingegen nein, keine Steuer zahlen, dann werden die Römer diesem Querdenker schon helfen. Ja, Jesus schafft den Spagat, und auch wir können solche Spagate schaffen, wenn wir unter der Führung des Heiligen Geistes sind. Also einerseits nicht in die Falle zu gehen, sonst sind wir tot, zugleich aber auch in der Wahrheit zu bleiben. Und seine Antwort ist sprichwörtlich geworden: Geht dem Kaiser, was des Kaisers ist. Damit gibt er diesen Pharisäern und Herodianern eine Lektion, dass sie den Mund nicht mehr zubringen. Aber nicht nur den Pharisäern, sondern den frommen Menschen aller Zeiten. Fromme Menschen ticken ab und zu in dieser Hinsicht ein bisschen seltsam. Gott gehorchen in allen Dingen, Halleluja, natürlich, ist ganz klar, aber das System dieser offensichtlich Gottlosen, Gott spielt in ihrer Kalkulation keine Rolle, sondern einfach die menschliche Möglichkeit, diese gottlose Regierung noch zu unterstützen, durch meine Steuer oder durch anderes, das kann es doch wohl nicht sein. Geschwister, wenn Jesus den Pharisäern, die Socken, den Herodianern, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, dann ist es nichts anderes als die Kurzform von dem, was bei uns steht im ersten Petrusbrief, im Titusbrief und im Römerbrief. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn Dirigenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin. Er macht ja nicht alles selber. Dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Jede menschliche Regierung ist natürlich fehlerhaft. Es geht ja gar nicht anders. Und Gott weiß aber ganz genau, warum er den Menschen zu bestimmten Zeiten eine gute Regierung gibt und zu anderen Zeiten eine weniger gute. Aber immer ist sie von Gott. Und ihr gebührt unsere volle Loyalität. Wir sind viel zu schnell oft da mit dem Einwand. Aber, bei uns kommt schnell aber das Aber. Ja, aber Gott, da muss man mehr gehorchen als den Menschen. Ja, das stimmt, aber lasst uns von den biblischen Vorbildern lernen. Daniel zum Beispiel in der babylonischen Gefangenschaft, wo Gehorsam dem Staat gegenüber, Anfang und volle Loyalität, und wo sie aufhört, der Gehorsam. Und nicht beim rebellischen Zeitgeist unserer westlichen Welt. Lesen wir weiter. Verse 18 bis 27. Wir werden ziemlich viel lesen. Und es kommen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragen ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und lässt seine Frau zurück, und hinterlässt kein Kind, dass sein Bruder seine Frau nehme und seinem Bruder Nachkommenschaft erwecke. Es waren 7 Brüder, und der erste nahm eine Frau, und als er starb, hinterließ er keine Nachkommenschaft. Und der zweite nahm sie und starb und ließ keine Nachkommenschaft zurück. Und der dritte ebenso. Und die 7 hinterließen keine Nachkommenschaft. Zuletzt von allen aber starb auch die Frau. Wessen Frau von allen wird sie in der Auferstehung sein, wenn sie auferstehen werden? Denn die 7 haben sie zur Frau gehabt. Jesus sprach zu ihnen, irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. Was aber die Toten betrifft, dass sie auch verstehen werden, habt ihr nicht im Buch Moses gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr Irrzeher. Sadduzäer, das waren damals die religiöse Elite unter der Leitung der hohen Priester. Und wenn Jesus ihnen vorwirft, dass sie die Schriften nicht kennen, dann ist das sicher nicht so gemeint, dass diese Sadduzäer nicht gewusst hätten, was in der Bibel steht. Im Gegenteil, sie waren ja die Profis. Und in ganz vielen Dingen waren sie durchaus rechtgläubig. Sicherlich war ihnen auch der letzte Vers vom Buch Daniel nicht unbekannt, wo steht, du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Und selbst wenn sie es überlesen hätten, kann ja passieren, dass man etwas, dann wären sie sicher von ihren Gegnern, den Pharisäern, auf diesen Vers aufmerksam gemacht worden. Die haben nämlich sehr wohl an die Auferstehung geglaubt und die waren im Clinch und im ständigen Streit miteinander. Also sie haben die Stelle gekannt und auch das, was Jesus ihnen sagt. weil diese Sadduzäer sich aber nicht vorstellen haben können, dass Tote wieder zum Leben kommen könnten, haben sie trotzdem die Auffassung vertreten und gelehrt, es gibt keine Auferstehung. Es ist erschreckend, wie leicht manche theologischen Schulen es sich nehmen, Dinge, die das Wort Gottes ganz klar lehrt, zu leugnen. Heute genauso wie damals, weil man es sich nicht vorstellen kann. Deshalb, wenn jemand schon glaubt, sich anderweitig theologisch fortbilden zu müssen, außerhalb der Gemeinde, dann soll er gut darauf achten, wie man es da ernst nimmt mit der Inspiration vom Wort Gottes. Natürlich kann sich unser menschlicher Verstand, der so klein ist, manche Dinge nicht vorstellen, ausmalen schon, dann wird es leicht. Aber dann richtig liegen ist eine andere Frage. Wir sollten aber immer wissen, dass Gott es ernst meint mit dem, was er prophezeit in seinem Wort. Und dass er auch über die Kraft verfügt, es umzusetzen. Zur Auferstehung selbst werde ich jetzt nichts sagen, weil ich das letzte Mal ganz spezifisch über dieses Thema Entrückung, Auferstehung sprechen möchte. Bevor wir aber weiterlesen, möchte ich euren Blick schon noch kurz lenken auf das zweite Thema, was in diesem Abschnitt vorkommt, das ist das Heiraten, weil wir hier anhand vom Heiraten wieder einmal ein lebendiges Beispiel haben für die Auslegungsregel Nummer 1 im Umgang mit der Bibel. Ich habe sie schon ein, zweimal zitiert von Augustinus. Augustinus sagt, beachte die Heilszeiten und die Bibel ist in Harmonie. Sonst ist sie eine Konfession. Also, was das Thema Heiraten anbelangt, haben wir ja schon gehört, dass Gott für das alte Israel die sogenannte Schwagerehe geboten hat, damit die einzelnen Geschlechter nicht aufhören zu existieren. Das ist doch der Hintergrund. Ich lese auszugsweise aus dem 5. Mose. Wenn Brüder zusammenwohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einem fremden Mann angehören. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe vollziehen. Und das soll geschehen, der Erstgeborene, den sie dann gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name aus Israel nicht ausgelöscht wird. Wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, dann soll seine Schwägerin ins Tor hinausgehen zu den Ältesten und vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten und ihm den Schuh von seinem Fuß abziehen und ihm ins Gesicht spucken. Und so, sie soll antworten und sagen, so soll dem Mann geschehen, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Und sein Name soll in Israel heißen, Haus des Barfüßers. Geschwister, in der Heilszeit Gemeinde, in der wir sind, geht es um andere Dinge, als darum, dass ein Geschlecht nicht ausgelöscht wird. Unser Reich ist im Gegensatz zu damals nicht mehr von dieser Welt, sondern ist anderswo beheimatet. Und unser Hauptaugenmerk soll darauf liegen, geistliche Kinder zu zeugen. Ob jemand jetzt heiratet oder nicht, Kinder hat oder nicht, denke ich, ist unrelevant. Wenn wir Paulus hören, dann ist teilweise ganz viele Vorteile haben, überhaupt nicht zu heiraten. Gerade in unsichere Zeiten und wenn man dem Herrn dienen will. Im Himmel schließlich, nach unserer Auferstehung, werden die Karten, hören wir da, wieder neu gemischt. Dann ist es überhaupt aus mit dem Verheiratetsein. Traurig. Ich schaue ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke. Aber wir kennen Herrn und wir wissen, dass wir nichts verlieren werden, sondern im Gegenteil, wir werden alle dazugewinnen. Das ist das Schönste in unserem Leben, dass das Schönste erst kommt. Gehen wir weiter. Da kommt schon der Nächste mit einer Frage. Geschwister, so wird es auch bei uns sein. Wenn wir wirklich unserer Berufung gerecht werden, die Stadt sind, die auf einem Berge liegt und die nicht verborgen bleiben kann, dann werden die Menschen auch unsere Nähe suchen. Obwohl die Leute heutzutage, verglichen mit damals in Israel, sicherlich nicht so spirituell sind, sondern mehr materiell, trägt doch jeder in seinem Inneren Fragen mit sich herum, so wie dieser Mann, der jetzt kommt, eine echte Perle. Lese Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Also das zeigt schon mal eine gesunde Einstellung. Jemand will unbedingt den Willen Gottes tun. Das zeigt, dass er eine jahrelange Prägung erfahren hat durch das Wort Gottes. Er ist ein Schriftgelehrter. Zunächst einmal denke ich, spreche da nicht nur für mich, wenn wir uns Gott zuwenden, suchen wir meistens nur Linderung für unsere kleinen und großen Wehwehchen. So war es zumindest bei mir. Und wenn wir das hätten, ein leichteres, schöneres Leben, ohne uns allzu sehr binden zu müssen an diesen Jesus, dann wären wir schon sehr zufrieden. Habilile für die Seele, heißt die Kolumne eines Priesters in einer Wochenzeitung. Je länger und je intensiver wir jedoch unseren Weg mit dem Herrn gehen, desto mehr begreifen wir, dass es im Leben nur um eines geht. Es ist, den Willen Gottes zu tun. Und wenn wir für ihn da sind, dann ist er für uns da. Und er ist viel reicher als wir und auch viel großzügiger. Wir können also nur gewinnen, wenn wir ihm gehorchen. Das wichtigste Gebot willst du wissen, fragt der Herr Jesus. Kannst du haben, ich sage dir zwei. Lest die Verse 29 bis 31. Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Also Jesus zitiert hier nicht eines von den sogenannten 10 Geboten, sondern zwei Verse, die irgendwo versteckt sind im 3. bzw. im 5. Buch Mose. Es ist die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Diese beiden Gebote, Geschwister, sind untrennbar miteinander verbunden. Sag Jakobus, du kannst nicht mit deiner Zunge den Herrn und Vater preisen und zugleich den Menschen, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, verfluchen. Und Johannes argumentiert von anderer Seite her, wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann gar nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Allzu oft machen wir uns vor, es ginge vielleicht doch. Gott aber geht so weit, dass er uns nicht mehr vergibt, wenn wir unseren Geschwistern nicht auch vergeben. Egal, ob sie ihre Fehler jetzt einsehen oder nicht. Die Liebe ist das Höchste. Wer liebt, der hat damit alle anderen Gebote automatisch erfüllt, heißt es im Römerbrief. Warum? Die Liebe ist nicht imstande, dem Nächsten etwas Böses zu tun. Zum Thema Liebe nur noch eine kurze Bemerkung. Ich möchte unbedingt nämlich noch mit euch den nächsten Abschnitt lesen. Es geht um Gottes Liebe zu uns und um unsere Liebe zu ihm. Lediglich eine kleine Feinheit ist, was jetzt kommt, was die Wortwahl anbelangt. Und zwar folgendes. Im Zusammenhang mit dem Wort Gottesdienst sagen wir ab und zu, dass wir jetzt Gott dienen und er dient uns. In Wirklichkeit ist es nicht ganz so. Er dient uns nicht, sondern er segnet uns. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir hingegen dienen ihm. Das ist korrekt. Die Bibel illustriert uns diesen feinen Unterschied anhand der Geschichte von Melchisedek und Abraham. Melchisedek, der König von Salem, das heißt Friede, zugleich aber auch Priester Gottes des Höchsten, bringt den müden, abgekämpften Abraham Brot und Wein heraus und segnet ihn. So heißt es im 1. Mose. Und Abraham im Gegenzug gibt Melchisedek dem Zehnten von allem, was er erbeutet hat. Es wäre für Abraham total unpassend gewesen, hätte er Melchisedek gesegnet. So sieht es auch der Hebräerbrief im Kapitel 7, wo Melchisedek als Typus von Jesus Christus gesehen wird. Das heißt dort, ohne jeden Widerspruch, aber wird das Geringere von dem Höheren gesegnet. Also zuerst kommt Melchisedek heraus mit Wein und Brot und mit seinem Segen. Und dann erst in einem zweiten Moment gibt der gestärkte Abraham ihm als Dank dafür, als Tribut, als Dienst, den Zehnten von allem, was er hat. So ist die Reihenfolge. Also Melchisedek hat ihm nicht gedient, sondern er hat ihn gesegnet. Lesen wir die Verse 32 bis 34. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Herr, recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet. Denn er ist einer und es ist keiner anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben, wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Wie weit entfernt ist er denn noch, dieser sympathische Mann, wie weit entfernt vom Reich Gottes? Ich denke, es war ungefähr ein Meter. Heute bei uns ist es ein bisschen mehr. Und hätte er diesen Schritt nicht gemacht, dann wäre er draußen geblieben vom Reich Gottes. Das ist der Schritt, auf den es ankommt. Und den können wir jetzt noch ganz kurz zu sprechen. Also nachdem Jesus alle Fragen beantwortet hat, ich denke, die Antwort war gut, stellt er selbst eine Frage. Verse 35 bis 37. Und Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte: Wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? David selbst hat im Heiligen Geist gesagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. David selbst nennt ihn Herr. Und woher ist er sein Sohn? Und die große Volksmenge hörte ihn gern. Wer ist der Christus? Wer ist Jesus? Natürlich ist der Herr Jesus ein Nachkomme Davids. Sowohl Maria, seine Mutter, als auch Josef, sein Ziehvater, stammen ab von König David. Das sehen wir in den beiden Geschlechtsberichten, im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Sonst wäre ja die Verheißung an König David nicht in Erfüllung gegangen. Jetzt gut zuhören. Wäre das aber alles diese menschliche Linie, dann wäre Jesus zuerst einmal, laut biblischem Denken, kleiner als David, unter ihm angesiedelt. Man muss ein bisschen geschult sein im biblischen Denken, um diese Dinge zu verstehen. Unmöglich könnte er der von Abraham in x-ter Generation, halt von David in x-ter Generation gezeugte, größer sein als der, von dem er rausgeht, David. Das ist biblisches Denken. Und wäre das alles, dann könnt ihr uns auch nicht weiterhelfen. Denn David war ein Sünder, ganz klar. Kein kleiner Rano, wenn man nachlässt. Er war oft ein bisschen stilisiert, aber wenn man genau lässt, was er ausgemacht hat. Es war nicht nur die seine Sünder. Und Sünder können naturgemäß nichts anderes zeigen, als wiederum andere Sünder. Wäre er nur in dieser Linie gewesen. Aber Jesus hat eine andere Linie aufzuweisen, eine übernatürliche. Und deshalb verweist er da auf Psalm 110, wo David selbst den zukünftigen von ihm abstammenden Messias mit folgenden Worten beschreibt. Ich lese die ersten 4 Verse. Von David ein Psalm. Spruch des Herrn, Gott für meinen Herrn, also da ist zwischen David und Gott, ist jemand zwischendrin, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Womit wir wieder bei Hebräer 7 wären. Jetzt schlage ich ihn auf. Auch der letzte Vers für heute. Denn dieser Melchisedek, Kapitel 10, 7, Vers 1, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten vom Allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Man weiß nicht, und die Geschlechtsregister waren den Juden sehr wichtig. Man weiß nicht, wo er kommt. Hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Dieser Sohn Gottes, der wahre Melchisedek, was andere war nur ein irdisches Abbild von ihm, ist zu uns gekommen, um die Ursache unserer Hinfälligkeit zu beseitigen, unserer Sünde. Durch seinen Opfertod, Brot und Wein, und wir haben jetzt die Kraft durch den Glauben dort. Und er segnet uns mit ganz praktischen Dingen, jeden Tag. Und sein Segen ist der wirkliche Grund, weshalb wir doch einigermaßen passabel, möchte ich sagen, durch dieses schwierige Jahr gekommen sind. Und auch das Kommende wird nicht unproblematisch sein, voller Herausforderungen. Und so manche ungeklärte Frage nehmen wir noch vom alten Jahr mit rüber. Wenn wir aber auf seine Stimme hören, und das heißt, das Volk hört ihn gern, auch dazu gehören, auch seine unbequemen Worte, dann werden wir ganz sicher durchkommen mit unserem Gemeindeschiff durch alle Klippen, die aber ganz sicher auf uns warten werden, so heimtückisch sie auch sein mögen. Schauen wir jeden Tag auf zu ihm und schauen wir zueinander, denke, dann haben wir erquickliche Zeiten für uns. Ein gutes 2021.